ja, dass wir die Sachen immer zwei, dreimal hören müssen, bis wir es kapieren und sieben, achtmal, bis wir es anfangen zu machen und ein ganzes Leben lang, bis wir eingeübt sind. Ja, je älter wir werden, desto mehr wissen wir, wie wenig wir wissen. Ja, also eigentlich predige ich ja lieber über den Ewigkeitssonntag und über Ostern. Also die, die mich kennen, die wissen, dass das immer meine Lieblingspredigtsonntage sind. Aber als dann das Los auf den 7.11. gefallen ist, dachte ich, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Bei näherem Besehen auch nicht schlecht. Weil es geht nämlich ja beim Ewigkeitssonntag schon darum, dass wir da hingehen. Und heute in dem Lukas-Text geht es darum, was das eigentlich ist, das Reich Gottes. Also unser Zielbahnhof sozusagen. Und ich habe ganz viel gelernt bei diesem Bibeltext und das würde ich gern mit euch teilen. Nicht mehr und nicht weniger. Ich fange an, ich werde den Bibeltext zweimal lesen, einmal nach Luther und einmal habe ich mir wieder den Spaß erlaubt, die Message Bible von Peterson zu nehmen und die ins Deutsche zu übersetzen. Von daher, ihr werdet den Text zweimal hören. Einmal in alt und wie ihr es gewohnt seid und einmal in neu, wie ihr es vielleicht nicht gewohnt seid. Der Text steht im Lukas-Evangelium im 17. Kapitel und ich lese die Verse 20 bis 37. Überschrieben ist der Abschnitt mit dem Titel »Vom Kommen des Gottesreichs«. Da er aber gefragt ward von den Pharisäern, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es mit Augen sehen kann. Man wird auch nicht sagen, sieh hier oder da, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern, es wird die Zeit kommen, dass ihr werdet begehren zu sehen einen der Tage des Menschensohns und werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe da, siehe hier, geht nicht hin und folgt auch nicht. Denn wie der Blitz oben vom Himmel blitzt und leuchtet über alles, was unter dem Himmel ist, also wird des Menschensohn an seinem Tage sein. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird es auch geschehen in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie freiten, sie ließen sich freien, bis auf den Tag, da Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Desgleichen, wie es geschah zu den Zeiten Lots, sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird's auch gehen an dem Tage, wenn des Menschen Sohn wird offenbar werden. An demselben Tage, wer auf dem Dache ist und hat seinen Hausrat im Hause, der steige nicht hernieder, ihn zu holen. Desgleichen, wer auf dem Felde ist, der wende sich nicht um nach dem, was hinter ihm ist. Gedenkt an Lots Weib. Wer da sucht, seine Seele zu erhalten, der wird sie verlieren. Und wer sie verlieren wird, der wird ihr zum Leben helfen. Ich sage euch, in derselben Nacht werden zwei auf einem Bette liegen. Einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Zwei werden mahlen miteinander. Die eine wird angenommen, die andere wird verworfen werden. Zwei werden auf dem Felde sein, einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Und sie antworteten und sprachen zu ihm, Herr, wo? Er aber sprach zu ihnen, wo das Aas ist, da sammeln sich auch die Geier. Soweit der Text. Für mich ist der Text so eine Art Miniserie, die Netflix-Gucker sind oder andere Streaming-Plattformen. Da gibt es ja dann den Cliffhanger, also sozusagen der Grund, warum man unbedingt Teil 2 auch gucken will. Und für mich ist das, wir kommen noch drauf, so eine zweiteilige Geschichte. Aber zuerst mal zu Lukas. Lukas als Evangelist hat so ein bisschen eine herausgehobene Rolle. Er ist der einzige wissenschaftlich Gebildete von den vier Evangelisten. Er ist der einzige, der Heidenchrist gewesen ist, also der nicht schon jüdische Wurzeln hatte. Er ist ein enger Mitarbeiter von Paulus und begleitet ihn bis nach Rom, bis zum Tod von Paulus. Er wird für damalige Verhältnisse ziemlich alt. Er stirbt mit 84 Jahren in Theben. Und er stammt aus Antiochien. Das heißt, wir würden heute sagen, er ist ein Syrer gewesen. Die Schriften von ihm haben alle einen Adressaten. Das heißt, er ist verantwortlich für das Lukas-Evangelium und für die Apostelgeschichte. Und die beiden gehören für die Bibelwissenschaftler vom Stil her und von der Sprache her und einfach von der Denkrichtung her sind sie fast wie ein Text, habe ich nachgelesen. Also er verfügt als Syrer über die Denkweise eines damaligen Griechen, also er kommt nicht aus dem jüdischen Denken. Und das macht, dass er als griechisch gebildeter Mensch den Tatsachen auf den Grund gehen will. Das ist ein Grund dafür, warum das das einzige Evangelium ist, wo es auch um die Kindheit von Jesus ging, um die Vorgeschichte, wie es dazu gekommen ist. Das ist bei den anderen Evangelisten nicht enthalten. Also er geht den Tatsachen auf den Grund und er spricht auch ganz oft von Augenzeugenschaft. Sowohl in der Apostelgeschichte als auch in dem Evangelium geht es ganz viel um Augenzeugenschaft. Kommen wir nochmal zu dem Beruf, den er hat. Er ist Arzt. Und wenn man die Evangelien vergleicht, das habe ich überall auch so gefunden, dann ist das, was rausragt oder was der Fokus ist von ihm, ist einfach, er ist Arzt. Er möchte, dass Menschen gesund werden. Und der Arzt ist keiner, der nach hinten guckt, vielleicht diagnostisch guckt er nach hinten, aber das Ziel, das der Arzt verfolgt, liegt immer in der Zukunft. Das Ziel, das die Ärzte bei Birgit verfolgen, ist die Zukunft, dass sie eine Zukunft hat, dass sie gesund wird, dass ihr Körper wiederhergestellt wird. Und das ist Lukas' Fokus, die Zukunft. Er schaut in die Zukunft und interessant ist für mich auch, dass er das Wort Reich Gottes dass dieses Wort bei Lukas im Evangelium 29 Mal vorkommt. 29 Mal bei den anderen nur, bei Johannes 2 Mal, bei Matthäus 5 Mal und ich glaube bei Markus 9 Mal. Aber 29, das ist schon ein Wort. Das ist auch nicht so ein riesenlanges Evangelium eigentlich. Also, die gehören zusammen und er hat den Fokus auf Jesus als Arzt, auf Jesus als Heiler, auf die Heilung der Welt und auf die Zukunft. Die Zukunft, das ist, so sagt Jesus, das Reich Gottes. Ihr habt hier so zwei, ihr kennt ja meine Strichmännchen, so zwei Zeichnungen und vielleicht ein kleiner Einschub an der Stelle. Im Alten Bund oder denken wir an die Schöpfungsgeschichte, Da hat Gott einen Raum geschaffen, das ist das Blaue. Und siehe, es war sehr gut, als der Raum fertig geschaffen war. Da war die Welt fertig, die habt ihr vorhin vom Raumschiff aus gesehen. Eine herrliche, bunte Kugel angesichts alles Schwarz-Weißem im Weltraum. Er hat diesen Raum geschaffen und dann hat er Menschen da reingesetzt. Und das, was heute sozusagen, was das Thema ist vom Reich Gottes, das ist der neue Bund. Das ist nicht mehr die Richtung, die Blickrichtung von der Schöpfung. Erst Raum schaffen, dann Menschen reinsetzen. Sondern Gott hat gemerkt, irgendwie muss das anders funktionieren. Und der neue Bund funktioniert, die Menschen sind ja schon da, in der Rückwärtsbewegung oder besser gesagt in der Zukunftsbewegung. Nämlich, da sind lauter Menschen, das sind die, die es nach der Sintflut wiedergegeben hat, die es nach Jesus weitergegeben hat, die durch die Jahrhunderte in der Welt sind. Und diese Menschen, die werden jetzt vom Reich Gottes verwandelt. Das ist Teil 1 des Reiches Gottes, die innere Verwandlung. Ja, das ist die erste Strophe. Dass Menschen Jesus kennenlernen, und das war Lukas ganz tiefes Bestreben und ganz großer Wunsch, dass die Menschen, wie er auch als Heide, in Berührung kommen mit diesem lasst euch versöhnen, mit diesem lasst euch anstecken, werdet Licht. Und dann erst, wenn das hier passiert ist, wenn diese innere Welt, dieses innere Reich Gottes sich ausgebreitet hat, dann geht's in die Welt und dann geht's nach außen und dann geht's am letzten Tag hinter diese schwarze Decke, wo die Sterne dahinter blinken. Ja? Es gibt die sichtbare und die unsichtbare Welt und Gott hat aus dem Dunkel des Alls eine sichtbare Welt geschaffen und uns Menschen da reingesetzt, als seine Kinder. Und wir haben alles verkackt. Und Jesus ist gekommen und hat gesagt, so funktioniert das nicht nochmal, wir müssen das anders machen. Ich verwandle euch erst von innen, auch wenn Flutkatastrophen kommen, auch wenn Erdbeben ist, das passiert parallel zu allem Scheiß, der auf der Welt immer noch passiert, verwandelt er Menschen täglich innen und bringt sein Reich in diese Seelen, in diese Körper, in diese Arme und Beine, in diese Hirne und Herzen. Und wenn das passiert ist und das nicht verloren geht, sondern die das festhalten, dann wird sich's in der Welt ausbreiten und dann wird diese Melodie in diesen Menschen sein von der Auferstehung und vom neuen Reich. Und irgendwann wird der Vorhang weggezogen und wir stehen wieder in dem, wie Gott eigentlich seine Ordnung gedacht hat. Könnt ihr mir folgen? Also erst war es dunkel, dann wurde es schön und hell. Wir waren da drin, haben alles kaputt gemacht. Dann kam Jesus. Jesus hat gesagt, nehmt mich doch an. Ihr könnt diese Welt nicht heil machen, aber lasst mich euch heil machen. Und sagt es weiter. Und breitet es aus bis an die Enden des Horizonts. Und es wird der Tag kommen, wo dieses Tuch des schwarzen Himmels weggenommen werden wird. Wie auch immer das naturwissenschaftlich zu erklären ist. Aber es wird so sein. Und wir werden in dieser bis jetzt unsichtbaren Welt sein. Ewig. Das zu dem Bild. Ich wünsche mir und hoffe, dass das ein ganz kleines bisschen von dem, was mich total wieder neu angeknipst hat, bei euch ankommt. Und vielleicht ist für die einen ist es so ein Bild, was man mitnehmen kann und dann mit in der Woche irgendwie noch dran arbeiten, noch dran kauen. Für andere ist es was anderes. Ich mache weiter. Was also ist das Reich Gottes? Vom griechischen Text her heißt das Wort Basileia. Ihr kennt es vielleicht von Basilika oder von Basilikum, also das Kraut des Königs und das Haus des Königs. Und die Basileia ist die Herrschaft des Königs. Auf Aramäisch heißt es Malkuta und bedeutet das Gleiche. Aber Lukas ist ja griechisch geprägt, hat griechisch gelesen und das auch auf griechisch geschrieben, sein Evangelium. Der jüdischen Lehre nach, und da sind ja die Pharisäer, ihr erinnert euch noch mal kurz an den Text, die ersten zwei Verse gehören den Pharisäern und die anderen 17 Verse, die gehören den Jüngern. Was ist die jüdische Lehre vom Reich Gottes? Die jüdische Lehre ist, auf den Messias warten und bis dahin die Gesetze halten. Ja, die freuen sich alle auch auf den Messias und bis dahin sollen sie die Gebräuche halten und die Gesetze halten. Das ist ihr Fokus und dafür feiern sie die jüdischen Feste und feiern die Opferfeste und bringen Opfer und bringen Dank und lassen ihr Leben verwandeln. Ist schon mal nicht schlecht. Jesus sagt aber darüber hinaus, lasst euch versöhnen mit Gott. Und da ist das hier, nicht Gesetze halten, nicht Gebote halten, natürlich auch. Aber Paulus, der engste Freund von Lukas, sagt, der Buchstabe tötet, aber das Wort macht frei, der Geist macht frei. Das heißt, da steckt drin, ich weiß ja, in welchem Biotop ich hier lebe. Ich weiß ja, dass ich abends zu lang Fernseh gucke und dass ich mich über meinen Kollegen ärgere und das den anderen dann auch gerne mitteile. Ich weiß ja, dass mein Reptiliengehirn im Auto rauskommt, wenn mich einer überholt, der das gar nicht darf. Und ich weiß auch, dass das, was ich hier höre, manchmal zu Hause schon wieder vergessen ist, wenn meine Kinder mich anmaulen. Das wissen wir. Ja. Aber Jesus sagt jeden Tag neu zu uns, lasst euch versöhnen. Lasst euch versöhnen. Und das ist was anderes als haltet die Gesetze ein, sondern kommt zu mir. Jesus sagt, dass sich das Reich nun unmittelbar einstellt. Das sagt er zu den Jüngern, sagt er aber auch zu in den Gleichnissen. Bei Lukas stehen die meisten Gleichnisse zum Reich Gottes. Ja, er hat immer wieder Bilder dafür, wie er uns, wie er den Menschen das verständlich machen will, was und wie das Reich Gottes funktioniert. Und der Kern ist, das Reich Gottes ist da, wo Gott persönlich gegenwärtig ist. Das kann sein, ihr habt einen ziemlich miesen Tag. Das kann sein, dass es der Uli gerade nicht gut geht. Und trotzdem ist das Reich Gottes da, wo Gott persönlich gegenwärtig ist. Das heißt, wir haben einfach nur die Aufgabe, immer wieder die Tür aufzumachen. Mach die Tür auf, lass das Reich Gottes rein. Lass es rein, lass dich verwandeln. Du bist selbst, das sagt Paulus an einer anderen Stelle, wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid und dass Gott in euch wohnt? Ja, wir sind hier die versammelte Gemeinde derer, die schon verwandelt sind, die aber halt mit einem Bein noch auf der Erde stehen und der Fürst dieser Welt hat noch nicht das Zepter weggenommen bekommen, endgültig. In euch, in unserem Alltag, in Kirchen, an Stellen, wo Gott wirklich handelt, da kriegt er immer wieder das Zepter abgenommen. Aber im Ganzen, das ist noch nicht passiert. Das ist der zweite Teil. Das ist, wenn Jesus die Gottesherrschaft antritt und wenn wirklich alles, was von den finsteren Mächten da ist auf der Welt, weggenommen wird. Das Reich Gottes ist nicht da, wo Menschen Gott in ihr Werk ziehen, sondern wo Gott Menschen in sein Werk zieht. Woran erkenne ich das Reich Gottes? Woran erkenne ich, ob das Reich Gottes in dir oder in dir oder in dir lebt oder in mir? Daran, dass die Lebensfülle Gottes wieder Raum bekommt. Die Lebensfülle Gottes. Stellt euch das Paradies vor. Stellt euch euren Lieblingswald vor, eure Lieblingsurlaubsaussicht auf Landschaft. Da, wo die Lebensfülle Gottes Raum bekommt, da ist Reich Gottes. Ja, und in unserer Natur ist immer noch so viel Reich Gottes übrig, dass wir davon berührt sind. Immer wieder, vor Meer, vor Bergen, vor Wäldern, was immer euch da am besten gefällt. Gott berührt uns, weil das Reich Gottes in der Schöpfung auch immer noch drin ist. Deshalb kann sie uns so berühren. Und für Johannes den Täufer, der ja auch seine Jünger zu Jesus geschickt hat und gesagt, wer bist du, Jesus? Was sollen wir glauben? Der sagt, Jesus, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Tote werden lebendig. Und da wusste der Johannes, als jüdisch geprägter wissenschaftlicher Mensch, wenn die Lebensfülle Gottes wieder Raum bekommt, wenn Krankheit geht, wenn Tod geht, wenn diese Dinge passieren, dann kommt das Reich Gottes. Für den Johannes war das die Erkennungsmelodie. Mehr musste Jesus nicht sagen. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Tote stehen auf. Und davon sind die Evangelien ja voll. Daran, dass die göttliche Ordnung von oben her wieder zur Geltung gebracht wird. Das kann auch in meinem Leben passieren. Wenn ich den falschen Dingen hinterherlaufe, wenn ich mein Geld nur für Bücher ausgebe, anstatt auch was davon abzugeben. Die mich kennen, wissen, ich liebe Bücher. Die kommen gleich nach Jesus und meinem Mann, kommen die Bücher. Wir können auf die Pharisäer gucken, als die sich um die falschen Dinge gekümmert haben, aber wir haben selber so kleine und große falsche Dinge, ja. Die Anerkennung bei Menschen oder dass auch immer meine Straße gekehrt ist, ja. Oder dass die Kinder das machen, was ich will oder dass mein Auto immer das Neueste ist. Keine Ahnung, jeder hat so eine Meise, ja. Und wenn ich aber die göttliche Ordnung von oben her wieder zur Geltung bringen will, dann heißt das einfach nur, ich gebe mein Leben Jesus hin und sage, du darfst verwandeln, du darfst aussortieren, du darfst neu die oberste Priorität sein. Und wir erkennen das Reich Gottes auch nicht daran, dass es Helden und Große dazu braucht, sondern in der Bibel steht auch, er hat es den Niedrigen offenbart. Ja? Fischer und ungelehrte Männer waren Apostel und haben es geschafft, das Evangelium mit Gottes Geist so stark zu machen, dass es immer noch heute eine der wichtigsten Verwandlungsmechanismen ist auf der ganzen Welt. Das ist bekannt. Also das Reich Gottes naht. Es naht. Die Königsherrschaft ist aber eben, wie schon gesagt, noch nicht ganz da. Noch gibt es den Fürsten dieser Welt. Noch können Menschen den Ruf Gottes hören. Und wir müssen Wege finden, wie wir Ruf Gottes sein können. Noch ist Verwandlung möglich. Noch ist dieses Wechseln, dieses innerlich verwandelt werden, steht noch auf der Speisekarte. Und danach räumt die Königsherrschaft mit den finsteren Mächten auf. Danach, an dem Tag, wenn Jesus wiederkommt, kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei wird mehr sein. Kein Tod. Aber eben auch keine Zeit. Keine Zeit mehr für Verwandlung. Und davon spricht dieser Text auch. Zwei werden auf dem Feld sein, einer wird mitgenommen werden, einer wird zurückgelassen. Zwei werden mahlen, eine wird mitgenommen werden, eine wird zurückgelassen werden oder auch zurückbleiben. Es kommt wahrscheinlich auch darauf an, ob man versteht, was da gerade passiert. Möglicherweise haben die Menschen bei Noah den Ruf gehört, aber die Ernsthaftigkeit nicht gehabt, einfach gedacht, ach ja, kommen auch wieder andere Tage, jetzt regnet es mal ein bisschen. Und bei Sodom und Gomorra war es sicher auch so, dass Gott gerufen hat und dass es Möglichkeiten gab zu erkennen, was ist da jetzt gerade, was bahnt sich da an. Und es hätten alle rausgehen können, es hat niemand einen Zaun gebaut, es hätten alle in die Arche gekonnt. Aber es gab Entscheidungen, nicht diesen Weg zu gehen und nicht diesem Ruf zu folgen. Das Reich Gottes bringt Freiheit. Zuerst tut's weh, wie beim Zahnarzt oder wie beim Physiotherapeuten oder wie bei einer OP, wenn was raus muss. Es geht nicht ohne Schmerz. Aber wenn die Verwandlung passiert ist, dann lebt eine Kraft in uns, die uns fähig macht für die Herausforderungen des Lebens, auch für schwierige. Das Reich Gottes wandelt von der Wurzel her das Verhältnis von Gott zu Mensch und von Mensch zu Mensch. Von der Wurzel her, da sind wir wieder. Das ist von oben her gekommen, der Mensch wurde reingesetzt. Das ist von unten her gekommen, die Menschen werden verwandelt, bis sich das Reich Gottes bis zu allen Enden der Erde ausgebreitet hat. Alle sind gleichwertig. Auch die Armen kriegen die ganze Portion. Auch die Kranken, auch die Schlechten, auch die, denen wir sie nie geben würden, die Portion. Wenn sie sich von ihrem Wegen abkehren und wenn sie dem Ruf folgen, lasst euch versöhnen mit Gott. Ihr kennt die Geschichte vom Schächer am Kreuz. Man könnte sagen, der hat es ja leicht gehabt. Der hat ein ziemlich hässliches Leben wahrscheinlich, aber er hat den Absprung geschafft. Er hat gesagt, denke an mich, wenn du in deinem Reich bist. Und zack, so schnell kann das gehen mit der Erlösung. Ja? Bei uns dauert das in der Regel ein bisschen länger. Und wir sind auch dann immer wieder herausgefordert, ja, das zu leben, was wir glauben. Und immer wieder auch zu glauben, was wir leben. Jeder ist einzigartig. Das hat Gott so in der Schöpfung angelegt. Keiner von euch, von uns hier, gleich dem anderen. Wir sind gedacht als organisches Ganzes in Verschiedenheit. Vielleicht hilft das Bild vom Sinfonieorchester. Die Pauke sollte nicht so tun, als wäre sie eine Querflöte. Das wird nichts. Ja? Und die Querflöte oder die Triangel sollte auch nicht so tun, als wäre sie die Harfe. Das wird auch nichts. Sondern jeder kriegt von Gott sein Instrument in die Hand gedrückt. Und das Leben lang ist Zeit, dieses Instrument spielen zu lernen und die Melodie Gottes zu hören. Und das Leben in ein Lied zu verwandeln, was so ist wie der Ruf. Ja? Und große Lebensfülle und Diversität. Diversität ist heute wieder so ein tolles Wort, aber also mich nervt es allmählich ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Diversität ist ursprünglich so gedacht, dass Alle Tiere, alle Schmetterlinge, alle Insekten, alle verschiedenen Menschen, alle Haarfarben, Hautfarben, Augenfarben, das ist Diversität, wie Gott sie in der Schöpfung auf diesem blauen Planeten angelegt hat. Das ist Diversität und sein Geist gibt uns da einen Ton, der hilft, miteinander ins Singen zu kommen, miteinander ins Schwingen zu kommen. Wer Bass hat, der ist Bass. Wer Sopran hat, ist Sopran. Wer die Teile von der Symphonie mit Sprechgesang kann, der macht das. Und wer mit den Fingern trommeln kann, der macht das. Es ist eine ganz große Vielfalt in Einheit und es geht um ein Reich, um das Reich Gottes. Und Lukas hat das verstanden. Lukas hat den Wunsch, das, was er als Heidenchrist erlebt hat, in die Welt zu bringen. Und redet immer wieder von diesem Reich Gottes, von dieser Verwandlung, von dieser Möglichkeit, heil zu werden durch den Arzt Jesus. Jetzt lese ich euch den Text in der neuen Übersetzung nochmal vor. Als Jesus einmal von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes kommen würde, antwortete er: Das Kommen des Reiches Gottes kann man nicht beobachten. Man wird auch nicht sagen, hier ist es oder dort ist es. Denn das Reich Gottes ist mitten unter euch. Dann sagte er zu seinen Jüngern, es kommt die Zeit, da ihr euch danach sehnen werdet, einen der Tage des Menschensohns zu sehen, aber ihr werdet ihn nicht sehen. Man wird euch sagen, da ist er oder hier ist er. Lauft ihnen nicht hinterher. Denn der Menschensohn wird an seinem Tag sein wie ein Blitz, der blitzt und den Himmel erleuchtet von einem Ende zum anderen. Aber vorher muss er viel leiden und von diesem Geschlecht verworfen werden. Wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch in den Tagen des Menschensohns sein. Die Menschen aßen und tranken, heirateten und ließen sich verheiraten bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Dann kam die Flut und vernichtete sie alle. So war es auch in den Tagen Lots. Die Menschen aßen und tranken, kauften und verkauften, pflanzten und bauten. Aber an dem Tag, als Lot Sodom verließ, regnete Feuer und Schwefel vom Himmel und vernichtete sie alle. So wird es auch sein an dem Tag, an dem der Menschensohn geoffenbart wird. An jenem Tag soll niemand, der auf dem Dach ist und etwas in seinem Haus unten hat, hinuntersteigen, um es zu holen. Auch auf dem Feld soll niemand zurückgehen, um etwas zu holen. Denkt an Lots Frau. Wer sein Leben bewahren will, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, wird es bewahren. Ich sage euch, in jener Nacht werden zwei Menschen in einem Bett liegen. Der eine wird genommen, der andere wird gelassen. Zwei Frauen werden zusammen Korn mahlen. Die eine wird genommen und die andere verlassen werden. Woher? Fragten sie. Er antwortete, wo ein toter Körper ist, da sammeln sich die Geier. Vier Teile haben diese Predigt oder hat diese Bibelstelle, vier Teile. Die erste ist das Gespräch mit den Pharisäern. Das sind nur zwei Verse, ich habe es schon gesagt. Er wird gefragt. Er hatte gar nicht die Absicht, mit den Pharisäern darüber zu sprechen. Aber er antwortet. Er erkennt ihre Absicht, ihre Hintergedanken. Er kennt ihr jüdisches Denken, dass sie Zeichen und Vorzeichen von ihm hören wollen und auch ein bisschen prüfen, ob er das denn richtig sagt. Er kennt ihre Draufsicht auf das Äußere des Reiches Gottes. Aber sie sind schon einen Schritt zu weit. Sie gucken schon auf das, was äußerlich einbricht in die Welt. Und er erinnert sie an den ersten Teil des Reiches Gottes, aber das kapieren sie nicht. Und dann wendet er sich an die Insider, seine Jünger, nach zwei Versen schon. Sie haben verstanden, dass innere Verwandlung notwendig ist. Sie haben verstanden, dass wir Vergebung brauchen. Sie haben verstanden, dass Gott uns verwandeln will von innen her. Und sie haben auch viele Gespräche schon gesehen mit den Pharisäern, wo klar geworden ist, sie haben es einfach nicht kapiert. Und die Jünger ahnen schon und spüren schon, worum es eigentlich geht. Und er sagt zu ihnen von diesem zweiten Teil. Er spricht zu ihnen, weil sie das Innere verstanden haben, vom zweiten Teil. Nämlich, es werden Tage kommen, da werdet ihr euch nach dem Reich Gottes sehnen. Aber lasst euch nicht täuschen, wenn es noch dauert. Wenn es soweit ist, ihr werdet es wissen. Ihr braucht keine Vorzeichen. Es wird ein Signal geben, das werdet ihr erkennen. Und dann werden die, die diesen inneren Sender in sich haben, sofort das hören, so wie ihr geschult seid, die Sirene auch undeutlich zu erkennen. Ist das nicht die Sirene? Ja, wenn ihr wenn hier in meinem Pressen die Sirene geht oder so. Oder dass wir intuitiv auch hören, wenn wir im Auto sitzen und ein Autoradio anhaben, das ist ein Martinshorn, oder? Also so dieses geschulte Ohr, wo dann klar ist, aha, und die, die das nicht kennen, die nicht das geschulte Ohr haben, die schlafen weiter, die malen weiter, die ziehen weiter ihren Pflug. So wird das vermutlich sein. Wenn es soweit ist, werdet ihr es wissen. Das Kommen des Reich Gottes, das bewirkt also großen Aufbruch. Zuerst im Einzelnen, in dir, in mir. Sollte das etwa stimmen, dass Jesus mein Herz will? Sollte das etwa stimmen, dass Jesus meine Schuld vergibt, dass alles neu werden kann? Und dann in der Welt. Da werden Prioritäten neu gesetzt. Da wird Bereitschaft eine wirkliche Tätigkeit. Da gibt es Gehorsam, ohne dass Gehorsam was Komisches ist. Da gibt es Vorfreude und Echtheit. Da gibt es Loslassen und da gibt es echtes Warten und Bereitsein. Dein Reich komme, beten wir jeden Sonntag. Dass das in mich gekommene, dass das in die Welt gekommene, das in die Herzen gekommene Reich, das soll sich endlich auf alles ausbreiten. Das steckt in diesem Teil des Vaterunsers. Es komme. Es möge kommen. Und wenn man heute Morgen Nachrichten gehört hat, ich kann nur jeden Tag, und euch geht es wahrscheinlich genauso, Maranatha rufen. Herr Jesus, komm bald. Afghanistan, Jemen, Nigeria, gerade schon wieder Christen verschleppt worden. Und ihr kennt kranke Menschen, ihr kennt Arbeitslose. Ich bin froh, dass ich nicht den Blick habe auf alle Gebete und alle Schicksale wie Gott. Uns reichen die, die wir kennen. Es soll sich endlich auf alles ausbreiten. Dein Reich komme. Und Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie kennen mich und sie folgen mir. Und dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wie sieht die Zerstörung von Jesus aus? Wie zerstört Jesus? Und das hat Lukas verstanden als Arzt. Wie zerstört der Arzt die Krankheit? Indem er heilt. Indem er ganz macht. Indem er von dem kleinen Anfang alles großzieht. Und indem er das heilt, was er selber vollkommen geschaffen hat. Und wir haben es ramponiert. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre und das Reich Gottes wirklich wieder die Herrschaft übernimmt im ganzen Kosmos. Und ich habe überlegt, ob ich das mache, aber ich muss es einfach, auch wenn es peinlich ist. Ich dachte, was kann das für ein Refrain sein und wie können wir uns das vorstellen, sodass es euch im Gedächtnis bleibt, dass es einen Moment in eurem Leben geben wird, oder ja, auch wenn ihr im Grab liegt, werdet ihr es hören, dass es einen Moment in unserem Leben geben wird, wo die Fanfare schallt. Wo wir einfach wissen, da brauche ich jetzt nicht mehr in meiner Konkordanz nachzugucken, das kann nur Jesus sein, das ist jetzt ist es soweit. Und da ist mir eingefallen, dass ich, manche von euch haben das vielleicht im Fernsehen gesehen oder im Kino, dass mich das immer total berührt hat und ein Ruf in einem Musical, wo ich denke, die das Musical gesehen haben, die wissen das sofort, wenn sie diesen Ton hören. Und die das Musical nicht gesehen haben, die denken, okay. Und das ist, nicht erschrecken, es wird jetzt laut. Ihr kennt bestimmt das. Und so ist das, wenn Jesus wiederkommt. Nein, Gunja! Tibau!